Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Schönen guten Tag. Ich heiße Katja Andrusch. Ich bin Sprecherin vom OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte mit Sitz in Warschau. Ich bin gebürtige Britin, war lange Journalistin im Bereich Wirtschaft und Politik, bevor ich zu Menschenrechte und Menschenrechtskommunikation übergegangen bin. Ich habe aber immer ein sehr starkes Interesse an Menschenrechte, auch wegen meiner eigenen Familiengeschichte. Und das ist mir immer eine sehr wichtige Angelegenheit gewesen. Und deswegen freut mich jetzt, dass ich in diesem Bereich jeden Tag und öfters nachts und am Wochenende tätig sein darf. Und danke für die Einladung.
Liebe Katja, ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist schön, dich bei uns zu haben. Du bist heute schon durch eine lange Workshop-Session gegangen und ich freue mich, dass wir das jetzt öffentlich nochmal besprechen können, was eigentlich das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte in Warschau macht. Wir haben 57 Teilnehmerstaaten, heißt das bei der OSZE, und über 1 Milliarde Menschen, die alle ihre eigenen Probleme haben. Unter diesen 57 Teilnehmerstaaten sind auch viele Staaten, die jetzt keine lupenreinen Demokratien sind. Wie stellt sich das eigentlich für dich aus deiner Warschauer Perspektive dar, für die Arbeit, dass da sehr, sehr unterschiedliche Akteure zusammenkommen?
Ja, in der Tat. Also die OSZE bringt 57 Staaten zusammen. Das ist der gesamte postsowjetische Raum. Die EU-Staaten, das Vereinigte Königreich, Nordamerika, also sprich die Vereinigten Staaten und Kanada und auch die Türkei. Also an Herausforderungen mangelt es nicht. Ich glaube, angesichts der allgemeinen Weltlage muss ich zu den Herausforderungen im Moment eigentlich gar nicht mehr sagen. Aber wenn du spezifische Fragen hast, bitte frag nach.
Ja, natürlich habe ich sehr spezifische Fragen und vielen Dank, dass du den Ball zurückspielst. Du bist nämlich gerade von einer Reise gekommen. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, dass ihr ja vor 35 Jahren, als ihr gegründet wurdet, hattet ihr ja noch nicht diesen Namen, sondern ihr wart sehr stark fokussiert auf das Thema Wahlbeobachtung und du bist jetzt von einer Wahlbeobachtungsreise gekommen. Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, tatsächlich. Ich bin erst letzte Woche aus Kirgisistan zurückgekommen, wo ich die Parlamentswahlen am 30. November mitbeobachtet habe. Kirgisistan ist ein Land von knapp 7,5 Millionen Einwohnern. Zum Vergleich, Dänemark hat ungefähr 6 Millionen, aber es gibt viel mehr Platz in Kirgisistan. Es sind dort sehr schöne Berge. Die Luft in der Hauptstadt ist weniger schön. Deswegen habe ich diese Whisky- und Zigarrenstimme habe ich aus Bischkek mitgebracht. Kirgisistan war lange bekannt als eine starke demokratische Kraft in Zentralasien, was unbedingt mehr der Fall ist. Aber ich bin Slawistin und kenne mich in den postsowjetischen Raum relativ gut aus. Fasziniert wie immer, als ich in Kirgisistan war, wie die unterschiedliche Tradition, aber gleichzeitig die gemeinsame Geschichte, diese Region, die verschiedene Länder da prägen. Das nehme ich dann immer wieder mit. Diese Ausprägungen sind anders in jedem Land und in Zentralasien ist das eine besonders interessante Mischung. Ich persönlich war in Kirgisistan, genau wie bei jeder Wahlbeobachtung, ist der Wahltag sehr wichtig, weil es manchmal meine einzige Chance ist, aus den verschiedenen Hotels rauszukommen. Also ich wohne in einem Hotel, ich arbeite in einem anderen Hotel. Dieses Mal, wo die Missionsleitung war, im Hotel Turistan. Und ich habe Treffen, an denen ich beteiligt, im dritten Hotel. Und am Wahltag endlich habe ich die Gelegenheit, mit dem Missionsleiter oder Leiterin, in diesem Fall war es ein Leiter, rauszugehen, die Wahlen zu beachten und die Menschen und das Land etwas näher kennenzulernen. Weil, obwohl ich, wie gesagt, Slawistin bin, habe ich an einer Eliten-Uni studiert, was mir viel beigebracht hat, aber nicht unbedingt die Realität in diesen Ländern. Und das sieht man dann richtig bei den Wahlbeobachtungen auch in den Wahllokalen. Da habe ich mit der Zeit so ein ziemlich gutes Gefühl entwickelt. Haben die Leute Angst? Sind sie unter Druck? Wie geht es denen? Schauen sie an in die Augen oder nicht? Und das von der Hardcore mit Formular Wahlbeobachtung abgesehen, gibt einem richtig ein Gefühl, wie das dann da aussieht.
Vielen Dank. Kirgisistan ist ja wie alle 5 zentralasiatischen Staaten als Nachfolgestaat der Sowjetunion der OSZE 1993 beigetreten. Das heißt, ungefähr zu der Zeit, als ihr gegründet wurdet, kurz davor, Kannst du uns außer der Wahlbeobachtung, kannst du uns noch Inhalte oder Themen nennen, die für die Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Staaten für ODIHR interessant sind oder relevant sind?
Ja, ich meine, jede Teilnahmestaat der OSZE ist wichtig für uns. Es gibt natürlich verschiedene Themenbereiche, die da eher dringender sind. Aber wir arbeiten mit den zentralasiatischen Staaten zum Beispiel auch zur Gendergleichheit, zum der Integrität von Parlamenten. Es gibt verschiedene Anfragen, um den Ländern wirklich nicht nur in Zentralasien, aber auch mit ihren Gesetzgebungen zu helfen, um wichtige und demokratische Gesetze zu formulieren vom Anfang an.
Jetzt hast du keine Probleme anscheinend in Kirgisistan gehabt, dorthin zu reisen. Das ist ja nicht in allen Fällen so. Was für Probleme können entstehen, wenn Staaten sagen, wir möchten jetzt keine Wahlbeobachtung durch ODIHR zulassen?
Ja, also es ist wichtig zu verstehen, dass alle Staaten der OSZE sich verpflichtet haben, ODIHR und auch die Parlamentarische Versammlung der OSZE zu ihren nationalen Wahlen einzuladen. Und ODIHR hat schon weit über 450 Wahlen beobachtet in 56 der 57 Staaten. Der 57. ist der Heilige Stuhl. Die haben andere Methoden, interessieren sich für unsere Wahlbeobachtungsmethodologie nicht so sehr. Aber in den anderen waren wir dabei und diese Verpflichtung ist lange nachgegangen. Es gibt diverse Staaten, die sich dann beschweren über unsere Befunde, aber wir sind sehr, und ich selber in meiner Arbeit, ich betone immer wieder, die Methodologie, die wir benutzen, ist die gleiche in jedem Land, in dem wir beobachten. Also dieser Maßstab ist gleich überall. Leider ist es in den letzten paar Jahren passiert, dass manche Staaten uns tatsächlich nicht eingeladen haben. Das wäre schon schlimm, weil das nicht gemäß der Verpflichtung der OSZE ist. Aber was schlimmer ist, dass manche Staaten versucht haben, uns danach zu instrumentalisieren. Beispielsweise dadurch, dass sie uns extrem spät eingeladen haben und dann versucht haben, die Medien und ihre eigene Bevölkerung weiszumachen, dass wir nicht hingehen wollten. Und anderen verschiedenen Diskurse, die dann gezielt die Argumentation durcheinander gebracht haben, weil alle Staaten auch wissen, wir müssen die Einladung zur Beobachtung rechtzeitig bekommen, damit wir den ganzen Prozess da anschauen können von Anfang an.
Wir hatten in der letzten Woche in Wien dieses Ministerratstreffen und auch der deutsche Außenminister Johannes Wadephul ist dorthin gereist und hat eine flammende Rede an das Plenum gerichtet, wo er auch nochmal die Dialogplattform OSZE unterstrichen hat, die Bedeutung der OSZE als Dialogplattform. Wie führt ihr seitens des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte, wie führt ihr Dialoge mit den doch unterschiedlichen Teilnehmerstaaten durch? Was für Beispiele gibt es da für Konferenzen und so weiter?
Der Dialog ist tatsächlich sehr wichtig. Dafür ist die OSZE da. Für mich ist das eigentlich das Wichtigste. Es ist früh heute angesprochen worden, dass manche stellen in Frage, ob es richtig ist, dass es immer noch 57 Staaten in der OSZE gibt. Ich werde diese Frage selber oft gestellt von Besuchern oder wenn ich irgendwo spreche, wieso ist die Russische Föderation noch dabei? Und ich habe immer die zwei gleiche Antworten. Manchmal kommen sie besser rüber, diese Antworten, und manchmal weniger. Also ich versuche es mal hier. Die erste Antwort ist, dass es keinen Mechanismus gibt, einen Staat loszuwerden. Also die Organisation müsste sich praktisch auflösen eigentlich und neu schaffen. Die zweite Antwort ist aber, es ist toll, dass sie da sind und dass die Botschafter auf Botschafterebene kommen alle 57 Staaten jede Woche in Wien zusammen im Hofburg, um miteinander nicht zu reden. Also ich möchte jetzt nicht schönreden. Also es ist nicht, dass da Dialog auf der höchsten Ebene und alle irgendwie dann Kaffee miteinander trinken. Aber die sind alle da um einen Tisch und es gibt zumindest einen minimalen Austausch. Das ist immer noch möglich, auch hinter den Kulissen. Und bei ODIHR sprechen wir ja nicht nur mit Staaten. Also unser Mandat besagt, dass wir den Ländern, den Staaten der OSZE unterstützen sollen bei der Anpassung, Nachkommen der Verpflichtungen in Bereich Demokratie und Menschenrechte, zu denen sie sich verpflichtet haben. Aber gleichzeitig ist ein sehr wichtiger Partner für uns die Zivilgesellschaft. Und wir bringen dann auch die Staaten und die Zivilgesellschaft zusammen. Das war letztens Anfang Oktober gab es die jährliche zweiwöchige Menschenrechtskonferenz der OSZE in Warschau. Stellen Sie sich vor, also 2 Wochen, das ist wirklich lange. Es gab auch eine Rekordanzahl an Teilnehmern, über 1800 dieses Jahr, über diese 2 Wochen. Die Zivilgesellschaftler, die, mit denen ich gesprochen habe und Kollegen gesprochen haben, sie haben sich bedankt, weil sie, es gibt immer weniger Raum für sie, die sind immer mehr unter Druck. Sie konnten netzwerken miteinander, sie konnten Schulungen mit uns zusammen machen. Und sie konnten mit ihren eigenen Staaten dann sprechen oder zumindest ansprechen. Und das ist wirklich Gold wert.
Finnland hat in diesem Jahr den Vorsitz im Jubiläumsjahr, weil die Schlussakte von Helsinki 50 Jahre alt wird. Und das war natürlich auch so eine Art, sagen wir mal, Jubiläumsgeschenk, kann man sagen. Aber dass Finnland den Vorsitz erhalten hat, lag vielleicht auch noch vor einigen Jahren daran, dass Finnland damals noch nicht der NATO beigetreten ist. 2026 wird die neutrale Schweiz den Vorsitz übernehmen. Welche Bedeutung hat es für ODIHR, dass ODIHR in Warschau liegt, gerade wenn du beschreibst, dass 1800 Teilnehmer da waren und es jetzt ja aktuell viele Reisebeschränkungen für Menschen beispielsweise aus der Russischen Föderation gibt? Spielt das eine Rolle oder hast du da keinen Einfluss feststellen können aktuell?
Also wenn es um die Konferenzen oder Schulungen geht, also am wichtigsten ist zu sagen, ODIHR ist kein Land. Wir können niemanden einladen und Visen vergeben. Also das ist nicht unsere Sache, das ist Sache des polnischen Staates. Wenn wir in Wien Sitz hätten, wie ein Sekretariat von der OSZE, dann würden die Österreicher die Visen erteilen müssen. Also insofern liegt das nicht in unserer Macht. Die Teilnahme von verschiedenen Personen, ja, ist erschwert worden. Wir haben in letzter Zeit, muss ich sagen, wenn ich jetzt überlege, ist die größte Schwierigkeit gewesen mit männlichen Teilnehmern aus der Ukraine, die zusätzliche Papiere brauchten wegen dem Krieg und der jetzigen Situation und Gesetzgebung der Ukraine. Die brauchen alle möglichen zusätzliche Papiere und Zulassungen. Und es ist leider dann öfters passiert letztlich, dass sie dann trotzdem nicht über die Grenze kamen. Also es gibt dann diverse Probleme, die wieder wegen der geopolitischen Lage, also von uns nicht zu ändern sind.
Die Schweiz wird im nächsten Jahr zum dritten Mal den Vorsitz haben und ich hatte mir mal das letzte Projekt angeguckt, das war sehr reformorientiert, was die Schweizer damals vorgestellt hatten vor einigen Jahren und auch die aktuelle Agenda ist sehr stark natürlich auf demokratische Resilienz und so weiter ausgerichtet. Inwieweit prägen sich diese jährlichen Wechsel des Vorsitzes auch auf eure Arbeit aus? Wird ODIHR dann sozusagen in diese Reformbemühungen des Vorsitzes mit eingebunden oder seid ihr sehr autonom und macht euer Ding, egal wer gerade unter euch Vorsitzender ist?
Wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem jährlichen Vorsitz zusammen, aber ich muss sagen, es macht erstaunlich wenig aus in dem Sinne. Unsere Arbeit ändert sich nicht in dem Sinne, dass unser Mandat sich nicht ändert. Unser Mandat ist uns von den Verpflichtungen der OSZE gegeben vor langer Zeit und ändert sich nicht jedes Jahr, Gott sei Dank. Aber die Prioritäten, zumindest in den letzten Jahren, die ähneln sich und es gibt da auf jeden Fall Kontinuität. Ich muss sagen, was die Schweiz anbelangt, ja, also ich bin wirklich gute Dinge. Am Schluss des Ministerrats letzte Woche hat der Schweizer Vertreter davon gesprochen, dass nächstes Jahr der Schweizer Vorsitz auf Dialog, Sicherheit und Vertrauen setzen würde. Und das fand ich wirklich sehr interessant, weil auf der einen Seite, wie ich überlegt habe, das ist ungefähr, was überall fehlt im Moment. Auf der anderen Seite, diese 3 Elemente sind eigentlich der Kern von der OSZE als Organisation. Insofern freue ich mich auf den Schweizer Vorsitz.
Deutschland ist zweitgrößter Beitragszahler in der OSZE und größter freiwilliger Geber, was mich zur nächsten Frage führt, denn die freiwilligen Zahlungen sind durch neue Projekte, die nicht im Konsens beschlossen werden konnten, aufgrund bestimmter Blockierer in der OSZE, sind diese Ausgaben deutlich angewachsen. Ist ODIHR auch davon betroffen?
Ah ja, absolut. Also es gibt seit 2021 keinen Konsens zum neuen Budget. Das heißt, wir müssen immer noch mit dem Budget von 21 auskommen. Also wenn man sich überlegt, wie die Inflation da, also ja, noch in der Pandemie und danach, wie hoch das gegangen ist. Also in Polen war das fast 20% teilweise. Also das ist wirklich ohne diese zusätzlichen Gelder von Deutschland und anderen großzügigen Gegenstaaten wären wir, ja, wird es schwierig sein, operativ zu bleiben. Also nur um klar zu sein, also ODIHR geht nicht zum Markt. Also wir können nicht irgendwie zusätzliche Mittel auf dem freien Markt suchen. Aber wir bekommen tatsächlich, sind diese zusätzlichen Mittel von Gebestaaten immer wichtiger.
Der größte Beitragszahler ist trotz der Kürzungen in vielen humanitären Bereichen und so weiter, sind die Vereinigten Staaten weiterhin. Trotzdem sprechen natürlich viele Leute, wenn sie Richtung Washington gucken, nur von einer Krise im transatlantischen Verhältnis, sondern generell von massiven Umbrüchen. Wie bewertest du das? Wirkt sich das auch schon auf deine Perspektive, auf die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten aus?
Werden wir mal sehen.
Das ist auch sehr diplomatisch ausgedrückt. Was ich sehr spannend finde, ist, du hattest es selber schon angesprochen, die Zusammenarbeit auf der einen Seite mit den Zivilgesellschaften, auf der anderen Seite mit den Staaten. Gibt es da positive Veränderungen? Werden Zivilgesellschaften heute breiter sozusagen involviert in relativ relevante Themenbereiche? Oder merkst du auch diesen Shrinking Spaces Effekt, dass die zivilgesellschaftlichen Räume eher in den letzten Jahren zunehmend enger werden oder schrumpfen?
Also, dass dieser Raum schrumpft für die Zivilgesellschaft, ist auf jeden Fall wahr. Also, das sieht man überall und seit Jahren und es wird in vielerorts wird es schlimmer. Ich glaube, für uns, was positiv ist, ist die Zusammenarbeit. Wir sind auch zusammengerückt. Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, mit Menschenrechtsverteidiger ist wirklich sehr innig und sehr schön. Es war immer in vielen verschiedenen Themen, aber wir machen Schulungen. Also wenn ich überlege, wir hatten letzte Woche einen Dialog für Religionsführer, die zu ODIHR gekommen sind, um das Thema Gewalt gegen Frauen zu diskutieren und wie Religionscommunities können da zusammenarbeiten, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Vor einigen Wochen hatten wir eine Schulung für Menschenrechtler, die an internationalen Grenzen agieren, um zu schauen, wie man denen helfen kann, ihre Arbeit zu machen, um sicher zu machen, dass diejenigen, die an eine Grenze kommen und um internationale Hilfe bitten müssen, wie die Menschenrechtler das monitoren können, wie sie dann rechtlich geholfen werden können. Und deswegen gibt es diese komplett verschiedenen Themen, wo die Leute nach ODIHR kommen und sie können dann miteinander dann mehr machen. Und ich habe auch zum Beispiel in diesem Bereich mit Juristen, die mit Migranten zusammenarbeiten, in komplett verschiedenen Staaten, dass sie durch uns zusammengekommen sind und sich besser vernetzen können. Und dadurch können wir helfen. Und auch ein Punkt dazu, wenn man die Zeitungen liest, was wir alle machen, und die Nachrichten schaut, kann es sein, dass man denkt, es gibt wirklich keine Hoffnung mehr. Bei ODIHR, unsere Arbeit zeigt, dass es wirklich Hoffnungen gibt. Wir bringen Leute zusammen, das sind manchmal Communities, die im Krieg miteinander waren, vor nicht allzu langer Zeit. Ethnische Gruppen, Religionsgruppen, die wirklich nicht miteinander konnten. Und wir sehen, wie dieser Dialog entsteht und verstärkt wird durch ODIHR und dass sie dann weggehen und dass sie das dann aufbauen können. Und das ist was wahnsinnig Schönes und ich denke, das ist im Moment in diesen Krisenzeiten wirklich wichtig, das vor Augen zu haben, dass es auch gute Sachen gibt.
Das wäre schon fast ein schönes Schlusswort. Ich möchte dir trotzdem, weil wir den Jahreswechsel vor der Nase haben oder vor der Tür haben, möchte ich trotzdem doch noch einmal fragen, welche Projekte oder welche Erfolge du in diesem Jahr besonders positiv empfunden hast. Vielleicht direkt mit der Frage danach, worauf du dich im nächsten Jahr besonders freust. Hast du schon irgendwie eine Projektplanung für 2026?
Ich glaube, ich möchte erstmal schlafen, aber zu der ersten Frage. Also ich möchte nicht übertreiben, die Weltlage ist ja, wie sie ist, aber ich glaube fest daran, dass die OSZE einen Beitrag zum Frieden spielt und macht und dass das dieses Jahr vielleicht schlechter gekommen wäre, wenn es diese ständige Rat jeden Donnerstag im Hofburg in Wien nicht gegeben hätte. Also das zur OSZE als Gesamtorganisation. Bei ODIHR, ja, es ist schwer. Also ich bin total stolz auf meine Kollegen, also die so leidenschaftlich sind, ihre Expertise. Wir sind alle so fertig, wir haben kein Geld und wir machen weiter, weil es sich lohnt und weil wir wissen, dass das so, wir glauben zumindest, dass das wichtig ist. Aber wenn ich eine Sache wählen müsste, dann, was mir ja aufgefallen ist dieses Jahr, das sind die Schulungen und die Webinars, die wir gemacht haben, um die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine zu stärken. Das sind Schulungen und Treffen mit ukrainischen Richtern und Strafverteidigern, die von uns wissen wollten, in Kriegsverbrechenfällen, wie sie sich zu verhalten haben gemäß internationalen Standards. Und das fand ich wahnsinnig rührend in der gegenwärtigen Situation, dass sie sich dafür interessiert haben und dass sie daran arbeiten möchte. Und das gibt mir auch Hoffnung für nächstes Jahr.
Liebe Katja, vielen Dank, dass du den weiten Weg aus Warschau nach Berlin auf dich genommen hast, um als Sprecherin des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte etwas über deine wichtige Arbeit oder eure wichtige Arbeit zu erzählen. Vielen Dank, dass du da warst.
Herzlichen Dank.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.